Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Heute war das erste Mal und bestimmt nicht das letzte Mal Feiertag in Berlin am 8. März, dem weltweiten Frauentag. Und schön wäre ja eigentlich, wenn irgendwann dieser Tag so obsolet wäre, weil Frau und Mann so gleichberechtigt sind, auf einer Stufe stehen, dass es diesen Tag einfach nicht mehr braucht. Aber so weit sind wir noch nicht und deshalb wird heute demonstriert und gefeiert. Wir gehen mit euch nach Berlin und fragen, wie war denn eigentlich der Tag dort?
Ich finde tatsächlich, dass da gewisse Verpflichtungen mit einhergehen. Und ich gehe nachher auch demonstrieren.
Ich bin ja jeden Tag Feministin und insofern denke ich, dass ich in meinem alltäglichen Leben jeden Tag genug tue und fühle mich jetzt nicht so unbedingt berufen, zur Demo zu gehen.
Außerdem klären wir für euch, wie der Weltfrauentag weltweit eben verbracht wurde. Wir sind für euch in Texas in diesem Podcast auf dem South by Southwest Festival, sprechen unter anderem auch über Microdosing, also geringfügige Drogen, die uns kreativ auf der Arbeit zum Beispiel machen sollen. Und wir sprechen mit dem Vorsitzenden der Schülerunion, mit Finn Wandhoff, der es gar nicht gut findet, wenn man freitags die Schule schwänzt, um zu demonstrieren für ein besseres Klima.
Nach der Schule demonstrieren und dann im zweiten Schritt eben Teil einer Partei, einer politischen Organisation werden und die konkreten Forderungen, die man auf der Demo äußert, dann mit in die Parteien tragen, weil das Engagement brauchen wir heute einfach.
Das und mehr gibt's jetzt für euch in diesem Podcast am 8. März. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Berlin hatte heute schön frei. Das einzige Bundesland, das dort den Internationalen Frauentag auch gleichzeitig als gesetzlichen Feiertag hatte. Ende Januar wurde das erst beschlossen, ging also ziemlich schnell. Weil Berlin im Vergleich zu anderen Bundesländern eben weniger Feiertage hatte, hat man den ausgesucht. Heute, der 8. März, zum ersten Mal war der Feiertag. Eine, die heute leider arbeiten musste, weil es schon lange vorher klar war, dass es heute auch ein Update geben wird, auch in Berlin, ist unsere Reporterin Magdalena Bienert. Arbeiten am Feiertag, das nervig natürlich oder vielleicht auch nicht. Wie sie und ihre Freundin diesen ersten Frauenfeiertag heute in Berlin erlebt hat, da hören wir mal rein.
In Berlin ist es grau und sehr windig an diesem ersten Frauentag, der nun ein Feiertag ist. Müsste ich nicht raus, um zum Sender zu fahren, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag im Pyjama versumpfen. Oder hätte ich mich aufgerafft, um mittags zur Frauenfahrraddemo in Kreuzberg zu radeln? Bei Regen, Sturm, Sonne, Wind? Eher nicht. Vielleicht hätte mich meine Freundin Linda noch überreden können, um 14 Uhr zum Alexanderplatz mitzukommen. Zur Frauen-Gender-Sternchen-Kampftag-Demo, um patriarchale Strukturen zu kritisieren und ein Leben ohne Angst und Ausbeutung zu fordern. Sind wir an diesem Tag jetzt dazu verpflichtet?
Ich finde tatsächlich, dass da gewisse Verpflichtungen mit einhergehen. Und ich gehe nachher auch demonstrieren. Jetzt hat man einfach schon die Zeit. Und Gleichberechtigung ist einfach immer noch nicht da. Und rein historisch war das ja auch immer eher der Frauenkampftag, also dass Frauen sowieso an diesem Tag Gleichberechtigung und mehr Rechte gefordert haben. Und wenn man jetzt auch noch frei hat, finde ich, kann man da ruhig mal 2 Stunden am Tag sich auf die Straße stellen.
Wie kein anderes Datum steht der 8. März für den langen Weg hin zur Gleichstellung der Geschlechter, hatte Berlins Bürgermeister Michael Müller zum neuen Feiertag erklärt. Am Brandenburger Tor verteilten heute Soldatinnen der Bundeswehr Rosen. Nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern um weiblichen Nachwuchs zu werben. Danke dafür. Schnell wird dieser Tag also unter dem Deckmantel der Frauensolidarität für völlig andere Zwecke benutzt. Meine Freundin Ruth geht ausdrücklich nicht ans Brandenburger Tor und auch nicht zu einer Demo.
Ich bin ja jeden Tag Feministin und ich übe auch jeden Tag Protest aus. Wenn ich Ungerechtigkeiten sehe im Alltag, sage ich auch, Entschuldigung, das geht nicht. Und insofern denke ich, dass ich in meinem alltäglichen Leben jeden Tag genug tue und fühle mich jetzt nicht so unbedingt berufen, zur Demo zu gehen.
Ich gehe heute Abend mit meiner Schwester auf das KIZ-Frauenkonzert.
Kleidung ist gegen Gott, wir tragen Feigenblatt.
Das inzwischen traditionelle KIZ-Frauenkonzert. Auch meine Wahl, heute nach dem Feierabend.
Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter.
Was am 8. März 2011 in einem kleinen Berliner Club angefangen hat, ist inzwischen auf eine 9000er-Location angewachsen. Die drei Berliner Rapper polarisieren mit ihren überspitzten Texten, Fäkalhumor und, ja, auch nicht immer frauenfreundlichen Texten. Ist ja aber alles Satire. Ich will mir das mal angucken. Schließlich gab es sogar eine ganze Tour von KIZ, zu der nur Frauen kommen durften, weil, Zitat, einige andere Männer im Showgeschäft im letzten Jahr ihre gierigen Schmutzfinger nicht bei sich behalten konnten und die Ladies deswegen etwas verstimmt sind. Eine klare Ansage. Einige männliche Fans fühlten sich diskriminiert. Vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Die Jungs von KIZ treten in aufwendiger Frauenkostümierung auf, die in Videos zumindest nicht lächerlich aussieht. Dazu eine ausverkaufte Halle nur mit feiernden Mädels, die jede Textzeile kennen und auch mal ausziehen skandieren. Judith war schon mehrmals dabei und findet das Konzert besonders.
In den letzten Jahren war es immer so, dass die Frauen dadurch, dass es nur Frauen waren, echt so eine Art sicheren Bereich irgendwie hatten. Also es war echt eine ganz andere Stimmung auf der Show. Und es sind dann sogar Frauen oben ohne, also jetzt nicht ganz oben ohne, aber im BH und so rumgelaufen, weil es halt einfach total safe war. Im Moshpit wurde nicht geschubst, an den Bars war kein Gedränge, alle waren gut drauf und es roch ein bisschen nach Mädchenparfüm, also voll angenehm.
Ist so ein Frauenkonzert ein sinnvoller Beitrag am Weltfrauentag? Ich finde schon, denn uns werden viel zu wenig geschützte Räume geboten, um gepflegt zu eskalieren. Muss ich nicht immer haben, aber die Geste zählt. Und was diesen ersten freien Frauentag in Berlin betrifft, am Ende ist er für mich und auch für viele Freundinnen ein Reminder. Daran, dass wir uns weiter und gegenseitig immer wieder bestätigen müssen. Uns nicht unsere Schwächen unter die Nase reiben, sondern unsere Stärken. Und daran, dass wir den Mund aufmachen, wenn andere Frauen oder Mädchen es in dem Moment nicht können. Auch wenn es unbequem ist. Aber hat irgendjemand schon mal behauptet, Gleichberechtigung wäre bequem?
Gepflegtes Eskalieren. Steht das heute bei euch auch an oder steht es noch an? Wie habt ihr diesen Tag erlebt? Was habt ihr gemacht am Weltfrauentag in Berlin oder woanders? Lasst es uns wissen. Schreibt uns eine Mail. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova.
Bei uns in Deutschland, da sind heute Tausende auf die Straße gegangen, um für Frauenrechte zu demonstrieren. Haben gerade schon aus Berlin gehört, wie dieser erste gesetzliche Feiertag dort gefeiert wurde und immer noch gefeiert wird. Man muss aber sagen, Deutschland ist in Sachen Frauentag jetzt nicht gerade Vorreiter. Aglaya Dahn aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Wie sieht's denn in anderen Ländern aus?
Also zum Teil sind die Demonstrationen da schon viel größer. Da kommen echt mehr Menschen. Und bei uns ist ja nur in Berlin Feiertag. Aber in 26 Ländern ist er das komplett, also landesweit. Und dazu gehört zum Beispiel auch Nordkorea und viele ehemalige Sowjetrepubliken, also Georgien, Weißrussland, Ukraine, viele mehr. Auch einige afrikanische Länder sind dabei, Sambia, Angola und Eritrea und so weiter. Also man sieht bei den Ländern ganz klar, dass der Frauentag eben ursprünglich in der sozialistischen Bewegung hat.
Wobei wir da auch nochmal sagen müssen, Aglaya, dass in diesen Ländern jetzt dieser Tag heute frei ist, heißt ja nicht, dass diese Länder jetzt besonders viel für die Gleichberechtigung tun.
Nee, das stimmt. Oder? Also das würde ich genauso sehen. Ich finde es auch da eher interessant, auch zu gucken, wo finden weltweit die größten Demos statt. Das sagt jetzt auch nicht, dass da so viel für Frauenrechte getan wird, aber das sagt, dass das da ein heißes Eisen ist. Also ein Thema ist, das mobilisiert.
Und in welchen Ländern ist das so?
Also in der Türkei zum Beispiel. In Istanbul organisieren Feministinnen seit 2003 einen Nachtmarsch, der enorm gewachsen ist in den letzten Jahren. Letztes Jahr waren es 10.000 Menschen, die teilgenommen haben. Und auch für heute werden sehr viele Teilnehmer erwartet. Was aber auch daran liegt, dass es in letzter Zeit auch wieder Fälle von Gewalt gegen Frauen gab in der Türkei, die das ganze Land erschüttert haben. Da war zum Beispiel der Fall der Popsängerin Cilla, die ist sehr bekannt in der Türkei. Und die hat öffentlich eben ausgesagt, dass sie von ihrem Partner verprügelt worden ist. Das wurde sehr diskutiert. Vorgestern hat da der Prozess begonnen. Und auch Frauenmorde sind ein großes Thema in der Türkei, dass Frauen von Partnern und von Familienangehörigen ermordet werden, oft aber ohne Strafen davon kommen, weil auch nicht so richtig ermittelt wird und so.
Lass uns noch mal ein bisschen weiter gucken, rübergehen nach Südamerika. Da gibt es auch immer wieder Berichte, auch aus den letzten Jahren, dass da viel los war. Was war da heute los am Frauentag?
Noch nicht so viel, aber kommt ja noch, ne? Zeitumstellung. Wir sind da ja noch zur Mittagszeit. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, da wird heute ordentlich was los sein. Ich habe ja bis vor kurzem in Montevideo gelebt, in der Hauptstadt von Uruguay. Und da waren letztes Jahr 10.000 Menschen auf der Straße. Und das in einem Land, das gerade mal so viele Einwohner hat wie ganz Berlin, ne? Also es ist ein mini kleines Land und da gehen Tausende auf die Straße. Nachbarland Argentinien, ein sehr großes Land. Da gab es letztes Jahr eine riesige Teilnahme, 500.000 Menschen hat da demonstriert. Und auch da werden heute ähnliche Dimensionen erwartet. Das liegt eben auch daran, es gibt wirklich in Südamerika, in Uruguay habe ich es erlebt, fast jede Woche Meldungen von jungen, toten Frauen, ermordet von Verwandten und schlimme Geschichten. Und da hat sich ja diese Bewegung Ni Una Menos gegründet, nicht noch eine oder nicht keine mehr. Und die mobilisiert eben total. Und da sind eben auch wirklich große Teile der Bevölkerung dabei, viele Männer auch. Und ja, also, aber das sind friedliche Demos.
Überall auf der Welt gab und gibt es heute Aktionen zum Weltfrauentag an diesem 8. März. Zusammengefasst hat das für uns Aglaya Dane aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova.
Na, das klingt doch super. Mehr leisten, kreativer sein, konzentrierter und wacher sein. Das wünschen sich vielleicht viele von uns. Wir haben die Lösung behauptet, die Szene der sogenannten Microdoser. Sie nehmen sehr wenige und sehr, sehr geringe Mengen Drogen ein, zum Beispiel LSD, und erhoffen sich dadurch mehr Erfolg im Job oder sogar generell im Leben. Ilka Knieger aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut für uns. Ilka, woher kommt denn dieser, ja, man kann ja fast schon sagen, Trend, oder?
Der kommt aus dem Silicon Valley. Nicht gerade überraschend, da sitzen ja viele Firmen wie Google oder Facebook. Da wird viel gearbeitet, die Leute müssen hohe Leistungen erbringen. Und die Menschen, die da offenbar so winzige Dosen LSD nehmen, die erhoffen sich eben unter anderem diese Leistungssteigerung. Aber auch hier bei uns in Deutschland findet man immer mehr Erfahrungsberichte mit dem Microdosing. Ein YouTuber mit dem Namen Hyperraum erzählt zum Beispiel in einem Video von seinen Erfahrungen.
Wenn ich die Microdose morgens mit dem Frühstück eingenommen habe, dann habe ich mich den ganzen Tag über sehr wach, sehr aktiv gefühlt und auch sehr konzentriert. So, ein weiterer sehr positiver Effekt definitiv ist, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, mich gesund zu ernähren und mich auch sportlich zu betätigen.
Und auch bei Reddit erzählen jede Menge Menschen von ihren Erfahrungen. Der Microdosing-Channel dort hat fast 50.000 Mitglieder.
Das ist also schon mal angesagt. Wie viel LSD wird da eingenommen? Konntest du das rausfinden? Das heißt ja hier Mikrodosis, also Kleinstdosis.
Genau, eine Dosis sind dann so 5 bis 20 Mikrogramm LSD. Das ist so ungefähr ein Zehntel von dem, was Menschen einnehmen, die einen LSD-Rausch haben wollen. Der andere Unterschied: beim Microdosing nehmen die Konsumentinnen und Konsumenten recht regelmäßig diese kleine Dosis LSD ein. Das variiert dann so von täglich bis einige Male wöchentlich oder eben zu bestimmten Terminen, an denen sie gerne gute Leistungen abrufen wollen.
Okay, jetzt müssen wir aber auch sagen, LSD ist eine illegale Droge und kann durchaus Psychosen auslösen. Geht das auch bei so kleinen Dosen?
Das Risiko ist total unklar, genauso wie die Effekte. Es gibt sehr wenige Studien zu dem Thema und die, die es gibt, die entsprechen kaum wissenschaftlichen Standards. Dr. Katrin Preller arbeitet an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich und sie schätzt das so ein.
Es kann tatsächlich sein, dass die Einnahme von diesen Microdosen eine leistungssteigernde Wirkung hat, aber andererseits kann es natürlich auch tatsächlich so sein, dass die Leute einem Placebo-Effekt unterliegen und weil sie wissen, dass sie was eingenommen haben, vor allem was illegal ist, das heißt, sie haben eine gewisse Arbeit auch hineingesteckt, um die Substanz zu beschaffen. Sie haben positive Rückmeldungen vielleicht von ihren Kollegen und so weiter bekommen, dass es nicht auszuschließen ist, dass es tatsächlich alles ein Placebo-Effekt ist.
Fakt ist aber, die Einnahme von Psychedelika, also wie LSD, könnte für die Forschung interessant sein, weil die Substanzen sich eben schon auf die Psyche auswirken können.
Wozu könnten die dann verwendet werden?
Zum Beispiel zur Behandlung einer Depression. LSD und andere Psychedelika bringen ja einen in einen Rausch und die haben laut Forschung wenig Suchtpotenzial, also zumindest kein körperliches. Außerdem sollen die verdrängte Erinnerungen hervorbringen und könnten so zum Beispiel bei der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen eingesetzt werden. Ob und wie das machbar sein könnte, wird gerade unter anderem in England und in der Schweiz erforscht. Das ist aber natürlich ein aufwendiges Prozedere, gerade weil diese Substanzen zum Teil so lange wirken und diese Testpersonen, die da mitmachen, natürlich beobachtet und betreut werden müssen.
Das heißt, das Ganze wird eigentlich gar nicht so, noch nicht so richtig angewandt?
Nein, es gibt einen Arzt in der Schweiz, der wohl für bestimmte Patienten eine Sondergenehmigung beantragt und auch bekommen hat und mit LSD behandelt. Die Methode ist aber, wie gesagt, überhaupt nicht üblich, weil die Forschung noch nicht genügend verlässliche Ergebnisse hervorgebracht hat.
Könnte es denn sein, dass es in Zukunft darauf hinausläuft, dass LSD in der Psychiatrie oder Psychotherapie eingesetzt wird?
Eventuell ja. Dr. Preller forscht unter anderem zum Einsatz dieser Substanzen und schätzt das als möglich ein.
Die Ergebnisse, die uns im Moment vorliegen, die deuten tatsächlich darauf hin, dass Psychedelika eine antidepressive Wirkung haben könnten. Und wenn sich das in den größeren Studien und den kontrollierten Studien weiter herauskristallisiert, dass dem tatsächlich so ist, dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass in mittelferner bis ferner Zukunft die Substanzen tatsächlich als Medikament zum Einsatz kommen.
Sehr wahrscheinlich werden das dann aber höhere Dosen sein als beim Microdosing. Und natürlich könnte man sich das dann nicht mal eben selbst verabreichen, so wie die Microdoser das machen. Denn LSD ist eben eine illegale Droge und wäre in Medikamentenform wahrscheinlich auch verschreibungspflichtig.
Microdosing heißt, sehr geringe Dosen einer Droge wie zum Beispiel LSD einzunehmen. Ob es schaden kann oder ob es überhaupt eine Wirkung hat, ist nicht bewiesen. Also don't try this at home. An dieser Stelle Ilka Knigge hat uns die Information gegeben.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist Freitag. Heute, ja, und immer wieder freitags gehen hunderte Schülerinnen und Schüler und Studierende auf die Straße und protestieren für mehr Klimaschutz, inspiriert von ihr, Greta Thunberg.
For way too long the politicians and the people in power have gotten away with not doing anything to fight the climate crisis.
Das war ein Ausschnitt vom Freitag, 1. März. Da waren über 10.000 Leute auf der Straße in Hamburg mit ihr zusammen. Und klar, um freitags für ein besseres Klima und für eine bessere Zukunft zu demonstrieren, schwänzen einige Schülerinnen und Schüler auch mal die Schule. Das wird als Fehlstunde eingetragen, wie mir eine Lehrerin eines Gymnasiums aus Köln-Sülz erklärt hat.
Also persönlich finde ich das gut, aber wir ahnden das natürlich mit unentschuldigten Fehlstunden, wie wir das auch müssen. Also ich kann das schon verstehen und finde das auch gut, dass sich Schüler engagieren, genauso wie sie auch für den Hambacher Forst protestieren. Aber ja, wir müssen das eben so ahnden.
Und fürs Schwänzen gibt es laut einer Umfrage von YouGov nicht viel Verständnis. Mehr als die Hälfte der Befragten finden, dass die Schülerinnen und Schüler nicht schwänzen dürfen während der Unterrichtszeit und da auch nicht demonstrieren sollten. Das findet auch Finn Wandhoff. Er ist Bundesvorsitzender der Schülerunion, die wiederum Teil der Jungen Union ist. Mit ihm habe ich heute gesprochen und wollte erstmal wissen, ob er freitags eigentlich schon mal demonstrieren war.
Nee, habe ich nicht gemacht. Auch ganz bewusst nicht. Mir geht's bei dieser Sache einfach um diesen einen Punkt, dass man damit tatsächlich ja gegen eine Pflicht verstößt, also gegen eine staatliche Pflicht. Mhm. Ich finde die Intention dahinter ehrlich gesagt ziemlich gut. Also ich könnte niemals jemandem sagen, das, was du da machst und für das du da kämpfst und dich engagierst, ist schlecht. Aber dieser eine Punkt, dass man damit einfach gegen eine Pflicht des Staates verstößt, der ist für mich einfach da ziemlich, ziemlich wichtig. Und da ziehe ich halt immer wieder dieses Beispiel auch heran. Was wäre denn, wenn irgendwie in naher Zukunft, weil irgendetwas ganz Schreckliches passiert, was so polarisierend ist, dass sich da die Meinung wirklich spalten, auch unter den Schülern, und auf einmal zum Beispiel die AfD oder der rechte Flügel der AfD zu rechtsradikalen Demos aufruft für ganz bestimmte Zwecke und das während der Schulzeit? Da stelle ich mir immer die Frage, möchte man sich wirklich dann dieses Argument des Rechtsbruchs und des Schuleschwänzens in dem Fall nehmen lassen? Ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Mhm. Deshalb sage ich, es ist ziemlich wichtig, dass die Öffentlichkeit immer wieder darauf aufmerksam macht bei dem Punkt, dass das Schuleschwänzen bei dieser Sache einfach nicht okay ist.
Rechtsradikale Demos und Demos für mehr Engagement im Klimawandel, da ist die Frage, ob das wirklich vergleichbar ist. Wir hören also raus, du lebst sehr regelkonform, nur im Klassenzimmer sitzen während der Schulzeit und über den Klimawandel diskutieren, verändert politisch ja erstmal nicht viel, oder?
Naja, ich empfinde Demos als total legitimes Mittel, um politische Meinung zu äußern. Für mich kommt eben auch die Demo aus dem gleichen Werkzeugkasten wie politisches Engagement in der Partei. Aber ich sage halt immer, die Demo ist da eben eher der Vorschlaghammer. Die Partei ist da eher der Schraubenschlüssel. Es dauert einfach alles ein bisschen länger, ist ein bisschen anstrengender. Mhm. Hinterher klappt es aber meistens besser, ist viel wirkungsvoller, weil man ja direkt an der Stelle ist, wo auch entschieden wird. Da möchte ich auch klar unterscheiden. Und ich möchte im Übrigen auch nicht, dass es rüberkommt, als würde ich rechte Demos mit Umweltdemos vergleichen. Die Intention ist ja eine völlig andere. Das habe ich ja auch klar gesagt. Aber das Tolle beim Rechtsstaat ist ja, dass er inhaltlich bei solchen Sachen eben überhaupt keinen Unterschied macht. Aber wenn wir anfangen, da Unterschiede zu machen, dann haben am Ende die Rechten, also Rechtsradikalen oder auch die Linksradikalen, die Argumente auf ihrer Seite, weil sie eben so einen Präzedenzfall heranziehen können.
Wie erklärst du dir, Finn, dann als Bundesvorsitzender der Schülerunion, was ja eine unabhängige CDU- und CSU-nahe Schülerorganisation in Deutschland ist, dass Angela Merkel sich hinstellt und sagt, die Initiative Fridays for Future ist gut? Das hat sie nämlich letzte Woche in ihrem Videopodcast gemacht.
Ja, wir gehören ja sogar zur CDU-CSU. Wir sind ja nicht nur nah, sondern wir sind Teil der Jungunion und damit auch Teil der CDU-CSU. Also erstmal muss man ja die Aussage von Angela Merkel auch im Kontext sehen. Sie hat das natürlich auch danach, nach diesem Satz auch relativiert und hat gesagt, dass das Schulschwänzen selber nicht so besonders gut ist. Aber ich sage es gerne nochmal, das Engagement und die Message, die dahinter steckt, die ist ja auch gut. Aber ich als Vorsitzender der Schülerunion, wir wollen einfach mal ein bisschen triggern und den Schülerinnen und Schülern mal zeigen, was in unserer Demokratie noch so geht. Und das ist mir ziemlich wichtig. Denn es gibt eben nicht nur Fridays for Future-Demos, sondern es gibt eben auch politische Organisationen und Verbände.
Hast du nicht gerade gesagt, dass Demonstrationen der Vorschlaghammer sind, der manchmal notwendig ist und beim Thema Klimawandel sicherlich notwendig sind, um was zu verändern?
Ich glaube nicht, dass ein Vorschlaghammer notwendig ist. Ich glaube, dass ein Vorschlaghammer ziemlich viel kaputt machen kann. Und dass der sogenannte Schraubenschlüssel, um in dem Bild zu bleiben, da eben der richtigere Weg ist.
Das heißt nochmal abschließend, Finn, für dich, wie sieht für dich erfolgreiches umweltpolitisches Engagement aus?
Also ich glaube, dass wir zunächst ein riesiges Problem in den Parteien haben und deshalb auch eben, wie schon gesagt, den Schülern gar nicht diesen Vorwurf machen dürfen. Denn da muss eben der erste Schritt von den Parteien kommen. Heißt, die Parteien müssen da erstmal den ersten Schritt gehen und sich in ihren Strukturen auch öffnen und in der Hinsicht auch attraktiver machen. Und das gilt aus meiner Sicht für alle Parteien. Und dann wäre es für mich optimal, wenn die Schüler eben erstens nachmittags auf die Straße gehen würde. Das würde sie viel weniger angreifbar machen, nach der Schule demonstrieren und dann im zweiten Schritt eben Teil einer Partei, einer politischen Organisation werden und die konkreten Forderungen, die man auf der Demo äußert, dann mit in die Parteien tragen, weil das Engagement brauchen wir heute einfach.
Sagt Finn Wandhoff, er ist der Bundesvorsitzende der Schülerunion. Er hat seine Bedenken, was die Fridays for Future Demos angehen, wie wir gehört haben. Für ihn muss das Engagement in der Partei gezeigt werden und weniger während der Schulzeit auf der Straße. Die Schülerunion ist Mitglied der Jungen Union. Und nochmal dorthin, wo wir angefangen haben bei diesem Gespräch heute, Greta Thunberg wurde heute übrigens an diesem 8. März von zwei Zeitungen aus ihrer Heimat in Schweden zur Frau des Jahres gewählt, einmal von Expressen und einmal von Aftonbladet.
Deutschlandfunk Nova.
Da geht's jedes Jahr schon ziemlich zur Sache. In Austin, Texas, USA, 400.000 Besucher, 2.000 Bands und Musiker und jede Menge aktuelle Trends, technisch Neues und das Thema Digitalkultur werden dort beackert. Die Rede ist vom South by Southwest Festival, ehemals ein Avantgarde-Festival gewesen, wurde dann ziemlich schnell zu einem Trendsetter-Treffen, zu dem eigentlich alle eingeladen sind. Das heißt aber nicht, dass es an Relevanz verloren hat. Heute geht's los. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald ist mit dabei. Sie kennt das Festival, weil schon öfter dabei gewesen. Nicole, wie gut vorbereitet muss man denn da sein, wenn man aufs Festival geht? Kann man sich da vielleicht auch einfach treiben lassen?
Das könnte man und man würde vermutlich auch mit sehr vollem Kopf und vollem Herzen wieder nach Hause fahren. Oder man kann es so machen, wie ich das versuche. Ich versuche, mich vorzubereiten und scheitere dann und entwickle eine Angst, dass ich nichts mitkriege, weil ich versuche, zu viel zu machen. Ich habe gerade mir die Auftakt-Keynote angehört von Brené Brown. Das ist eine Autorin und Forscherin hier aus Houston in Texas. Die sprach von der Conference Anxiety Disorder. Also nicht nur, dass man sich auf so einer Konferenz wie South by Southwest inadäquat fühlt, weil man meint, alle anderen wären schlauer und würden mehr Leute kennen und würden das alles viel besser im Griff haben, sondern eben, dass man auch viel verpasst hat bei so einem Event wie hier und ich habe mich total ertappt gefühlt.
Dann gucken wir mal, ob dein Kompass wenigstens stimmt, Nicole. Was sind die großen Themen dieses Jahr?
Man muss sagen, es gibt ja mehrere Teile. Also es gibt diesen Interactive-Teil, der heute beginnt, ehemals Multimedia. Dazu sagt man eben jetzt nicht mehr Multimedia, sondern Interactive. Alles rund ums Digitale. Dann gibt es ein Filmfestival und dann gibt es das Musikfestival, was so in der zweiten Hälfte von South by stattfindet. Aber ich glaube, die meisten Veranstaltungen thematisch betrachtet, gibt es zum Thema Cannabis, ob man es glaubt oder nicht. Mhm. Cannabis heißt diese Reihe. Über 60 Veranstaltungen zur wachsenden Cannabis-Industrie. Industrie. Letztes Jahr waren es gerade mal 5, ja. Aber medizinisches Marihuana ist einfach in 33 US-Bundesstaaten erlaubt inzwischen. Und da interessiert natürlich, wie geht's weiter? Gibt es vielleicht eine nationale Legalisierung? Wie wird eine Wirtschaft draus? Wo kriegt man das Geld für die Banken her? Oder sagen die Banken ja oder nein?
Jetzt ist durch diese Marihuana-Sache, die du schon gesprochen hast, natürlich auch ein politisches Thema da auf der Agenda. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass auch immer wieder Politiker vorbeigeschaut haben. Zum Beispiel Ex-Präsident Barack Obama war schon zu Gast. Wie politisch ist es dieses Jahr?
Also ich finde, thematisch ist es immer wieder politisch, weil ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, als es diesen Rechtsstreit gab zwischen dem FBI und Apple, weil Apple ein Telefon nicht freischalten wollte von einem Terroristen und das FBI sagte, na, ihr müsst aber. Auch das hat natürlich eine politische Komponente. Politisch ist es in diesem Jahr insofern extrem, weil wahnsinnig viele Politiker hier vorbeikommen. Es gibt eine Gesprächsreihe, die heißt Conversations about America's Future. Es geht um Amerikas Zukunft, also Konversationen über Amerikas Zukunft. Und da kommen tatsächlich unwahrscheinlich viele Politiker vorbei, die gerne Präsident oder Präsidentin werden möchten 2020. Zum Beispiel Elizabeth Warren und Amy Klobuchar, die beiden Senatorinnen. Aber schaut auch vorbei Alexandria Ocasio-Cortez, der neue Superstar der Demokraten, die junge Abgeordnete aus New York, über die es ja auch einen Dokumentarfilm gibt, der hier natürlich, wie praktisch, auch in dem Filmbereich des Festivals gezeigt wird.
Also durchaus auch wieder eine richtige politische Nummer, Digital-, Film- und Musikkonferenz dann noch dazu. Von heute bis Sonntag in einer Woche das South by Southwest Festival in Austin, Texas läuft. Unsere Korrespondentin Nicole Markwald ist mit dabei und wie wir gerade schon gehört haben, ein bisschen Slang, wenn man das ein bisschen kredibiler ausdrücken will, dieses Festival, dann sagt man einfach nur das South by.
Deutschlandfunk Nova.
Ach ja, die sind sauer. Mats Hummels, Jerome Boateng und auch Thomas Müller.
Je länger ich drüber nachdenke, ja, macht mich die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, einfach sauer.
Die drei Spieler, die in Zukunft erstmal nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen werden, weil ihr Trainer Joachim Löw in der Nationalmannschaft einen Neuanfang will. Klar, dass man da vielleicht lieber selber den Zeitpunkt gewählt hätte, Tschüss zu sagen, ist alles also ganz anders gekommen diese Woche. Heute schreibt die Süddeutsche Zeitung, dass der Trainer der drei in der Bundesliga, wiederum also beim FC Bayern München, Niko Kovac, sich aufgrund dieser Löw-Absage einen Leistungsschub erhofft. Aha. Wut in was Positives ummünzen, das geht nun mal im Sport und vermutlich auch außerhalb. Ich habe heute darüber mit Markus Raab gesprochen, Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und ich wollte erstmal wissen, ob es so etwas wie einen positiven Jetzt-erst-recht-Moment gibt.
Wut kann beflügeln. Das Phänomen hängt aber sehr stark davon ab, ob ich dann auch diese Wut in eine positive Leistung umsetzen kann. Und da gibt es üblicherweise ein Modell, das heißt Individualized Zone of Optimal Performance. Und in diesem Modell sagt man, naja, wenn das zu stark wird, dann kann das auch dazu führen, dass man vielleicht mehr Fouls macht oder überreagiert, das wäre nicht gut. Und wenn das diese Wut auch vielleicht dazu führt, dass man sich gar nicht auf die eigentliche Leistung konzentriert, dann kann das auch negativ sein. Wenn diese Wut aber kanalisiert wird, dass sie energetisch mehr Kraft, mehr Selbstregulation erzeugt, dann kann das positiv wirken. Das heißt, dieselben drei Personen könnten auch ganz unterschiedlich damit umgehen.
Das heißt, man müsste so eine Art optimale Wut rausfinden eigentlich, oder? So ein optimales Wutlevel.
Ja, wir würden sagen, wir bräuchten eine bestimmte Aktivierung, eine bestimmte Emotionsregulation, die optimal ist für die aktuelle Situation. Und das kann sein, dass das für den einen etwas höher oder etwas geringer ausfällt. Und dann müssten wir entsprechend durch Instruktionen, durch Rückmeldung, durch die Art, wie man das visualisiert, diese Wut und kanalisiert auf meinetwegen den Gegner oder die Laufleistung oder andere Leistungsparameter müssten wir sie kanalisieren.
Was passiert denn da genau? Also sagen wir mal, bleiben wir in diesem Beispiel, wenn ich jetzt unzufrieden bin, dass mich jemand rausgeschmissen hat aus dem Team und ich das vielleicht positiv ummünze, meine Wut, und sage, ja, jetzt möchte ich aber, weiß ich nicht, doppelt so schnell rennen, jetzt möchte ich aber doppelt so energisch in die Zweikämpfe gehen. Was mache ich denn dann besser?
Ja, Also psychologisch würde man das bezeichnen als Reframing. Man versucht etwas Positives aus einer Niederlage oder Enttäuschung zu nehmen. Zum Beispiel in dem Fall, jetzt kann ich ja alle meine Energie in die Bundesliga setzen oder in die Champions League anstatt in die Nationalmannschaft. Und das führt zu zwei Sachen. Einmal zu einer Veränderung der Bewertung von emotionalen Bedingungen. Das kann positiviert werden. Und zum anderen zur Aktivierung. Also ich habe dann eine höhere Aufgeregtheit, eine höhere Aktivierung und auch die kann ich nutzen, um bessere Leistung zu treffen. Und wie ich schon gesagt habe, das kann aber auch, wenn ich überziehe, kann das auch in eine negative Leistungsentwicklung gehen.
Und womit hat es zu tun, ob ich es überziehe oder nicht? Ob ich so solche Situationen schon sehr oft durchgemacht habe?
Das hängt vor allen Dingen mit den Bewältigungsstrategien zusammen. Die haben jetzt emotionale Bewältigungsstrategien gewählt. Die sind sauer oder sind enttäuscht. Wenn sie aber kognitive Bewältigungsstrategien haben und die durch Training, durch Sportpsychologen oder durch vorherige Erfahrungen angewendet haben und die wieder anwenden können, dann können sie damit leichter umgehen, als wenn sie nur emotional das verarbeiten und gegebenenfalls nur mit solchen emotionalen Reaktionen damit umgehen.
Das kann man aber trainieren. Das heißt, da höre ich so ein bisschen raus bei Ihnen, dass Sie sagen, man sollte sich vielleicht auch öfter mal im Alltag die ein oder andere Niederlage bereitlegen, damit man weiß, wie man das positiv in dem richtigen Fall einer Niederlage oder einer größeren Niederlage ummünzen kann?
Das ist richtig, dass Sportpsychologen das trainieren. Bewältigungsstrategien, Reframing-Strategien, über die wir eben gesprochen haben, oder eben auch Strategien, aus solchen Erfahrungen etwas Positives zu setzen.
Wie lange kann das anwirken, anhalten, andauern?
Naja, wenn das keine traumatische Erfahrung ist, sondern eine Enttäuschung, dann wird das jetzt nicht über Monate und Jahre laufen, sondern dann wird das mit anderen positiven Erfahrungen, zum Beispiel am Wochenende ein Gewinn oder einer besonders guten Leistung, wird das relativ schnell. Wenn das aber eine langfristige Enttäuschung ist, die vielleicht sogar traumatisch ist, dann kann das natürlich ähnlich wie in anderen Erlebnissen auch sehr, sehr lange anhalten. Das glaube ich in dem Fall allerdings nicht.
Kann ich das dann auch in anderen Lebensbereichen nutzen? Jetzt nehmen wir mal an, das Beispiel, ich habe einen Job nicht bekommen, der mir aber eigentlich zugesichert war. Kann ich dann auch stärker zurückkommen?
Das ist sicherlich der Fall, weil wir viele positive Erfahrungen aus dem Leistungssport auch später bei den Athleten, die im Job sind, wiederfinden, dass sie eben Reframing-Strategien, Bewältigungsstrategien, die sind generell auf verschiedene Lebensbereiche anwenden können. Aber es muss auch nicht so sein. Es gibt auch ganz viele Personen, die aus dramatischen Erfahrungen heraus dann ihre Energieleistung, ihre Leistungsbereitschaft reduzieren. Das würde ich jetzt aber nicht bei einem Fußballer sehen, der mehrere Wettkämpfe hat, im Verein aktiv ist, in der Bundesliga, in der Champions League und dann in einem Teilbereich wie der Nationalmannschaft nicht erfolgreich ist, weil er rausgeschmissen wird. Das ist sicherlich für ein paar Wochen enttäuschend und das wird auch immer wieder hochkommen, wenn dann die Nationalmannschaft spielt oder große Wettkämpfe anstehen. Aber wenn ein Champions League-Halbfinale ansteht oder anderes, dann wird diese Person wahrscheinlich nicht an die Nationalmannschaft denken.
Sagt Markus Raab, Leiter der Abteilung Leistungspsychologie an der Deutschen Sporthochschule. Wir halten fest: Wut kann was Tolles sein, wenn man es schafft, die Wut in positive Energie umzubauen, umzumünzen, umzudeuten. Physikalisch und psychisch muss man einfach in seinem Kopf die Weichen ein bisschen neu stellen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.